Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Mein Name ist Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der niemals auf die Idee kommen würde, Mittelfinger oder Papierkugeln in Richtung der Schiedsrichter zu werfen. Moin Ben, wie geht's dir nach dem ersten HSV-Sieg seit 2018?
Moin Tim, ich bin heute für die Podcast-Folge zum Glück nicht gesperrt worden. Wir können hier sprechen. Und ja, der erste Sieg ist natürlich emotional super, dass das jetzt passiert ist. Ich glaube, der HSV ist damit noch ein bisschen mehr angekommen in der Bundesliga. Hat vielleicht auch ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet, dass man gewinnen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war ein Spiel, das schon wilde Passagen hatte. Man kann sagen, es war ein wackeliger, aber auch ein sehr wichtiger Sieg. Und ja, wie sich das im Detail verhält, wie wir das gesehen haben, das werden wir jetzt gleich besprechen.
Ja, ich gebe dir voll recht. Ich finde das, was du gerade noch gesagt hast, wackelig, aber wichtig, ist, trifft es total. Das ist total richtig. Es war spielerisch kein Glanzauftritt des HSV, kein souveräner Sieg. Davon waren wir weit entfernt. Da sprechen wir ja auch gleich drüber. Aber es war auf so vielen Ebenen wichtig, wie du gesagt hast, man ist in der Liga angekommen, man hat jetzt endlich Tore geschossen, man hat ein Spiel gewonnen, weil hätte man nur ein Tor geschossen, ist aber nicht gewonnen, wäre es in den Medien die ganze Zeit gesagt, ja, Tor geschossen, aber immer noch kein Sieg. Man hat im Volkspark gewonnen, was auch nochmal wichtig sein wird, weil dieses Gefühl von der Festung Volkspark jetzt vielleicht so ein bisschen wieder zurückkommt bei den Fans. Und man hat einfach einen direkten Konkurrenten im Abstieg von sich distanziert, und zwar um 4 ganze Punkte jetzt mittlerweile, Heidenheim. Das sind 2 Spiele, die auch erstmal gewinnen müssen, ehrlicherweise. In der näheren Zukunft. Das heißt, zumindest einen hat man schon mal ein bisschen hinter sich gelassen. Das war, denke ich, mal wichtig. Ich würde sagen, wir gehen rein in unser gewohntes Spiel-Nachbesprechung. Ben, was war denn dein Schlüsselmoment in diesem Spiel?
Ist für mich das Tor zum 2:0 durch Rayan Philippe. Der Treffer hat sich in der Phase des Spiels meiner Meinung nach nicht so richtig abgezeichnet. Also Heidenheim hat vorher durch Kaufmann und durch Conte 2 seiner zahlreichen Großchancen in dem Spiel vergeben. Und war dem 1:1 meiner Meinung nach näher als der HSV dem 2:0. Dann fällt das 2:0 nach einem Beistoß, den Luka Buskovic schnell ausführt, nach einer Kombination, die Gosselaischwili und BR auch wirklich gut vortragen. Und danach kam von Heidenheim zum ersten Mal nichts mehr so richtig. Es gab dann immer in der 84. Gas wieder diesen Kopfball von Mainka und dann wurde das zum Ende ja auch nochmal heiß. Aber ich glaube, dass dieses 2:0, das hat Heidenheim nicht so gut weggesteckt. Und Frank Schmidt hat danach auf der PK auch gesagt, danach war es ein anderes Spiel. Und ich glaube, danach war es ein anderes Spiel zugunsten des HSV. Es war dann auch die stärkste Phase des HSV. Das 3:0 wäre durchaus drin gewesen. Und deswegen denke ich, dieses 2:0, das ist für mich ein Schlüsselmoment, der Schlüsselmoment für das Spiel.
Ja, ist ein guter Schlüsselmoment. Und was man bei dem Tor auch sagen muss, es war endlich auch mal schön, ein schön rausgespieltes Tor. Also es war nicht, das erste ist ja nun wirklich eine Ping-Pong im Strafraum Zufallsaktion. So ehrlich müssen wir uns machen. Und das zweite war ja wirklich von Vieira, Gosho und dann Rayan Philippe, der dieses Spiel, fand ich, auch auffällig viel im Zentrum war und fast eine Doppelspitze gebildet hat mit Königsdörfer, während Gosho so ein bisschen auf der rechten Seite dann die Breite gebildet hat. Fand ich, war einfach sehr gut rausgespielt. Und das macht auch Mut, dass die Offensive langsam vielleicht klickt und dass wir mehr solcher guten Angriffe und Torchancen sehen werden, was wir ja nun doch auch bemängelt hatten in den letzten Wochen, dass es viel Stückwerk, viel kein Klein, viel Einzelaktionen waren. Das war jetzt wirklich mal rausgespielt. Generell, bevor ich zu meinem Schlüsselmoment komme, Alter, was ist Fabio Vieira für ein guter Fußballer, oder? Muss ich jetzt kurz mal reinwerfen, wenn wir über das Tor reden. Auch sein Seitfallzieher oder sein Distanzschuss da, der fast in den Winkel knallt. Also, ich hoffe, Klopf auf Holz, dass der sich nicht verletzt, aber da haben wir einen richtig guten und wo wir, glaube ich, richtig viel Spaß haben werden. Oder wie siehst du das, Ben?
Ja, absolut. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ich habe ihn in unserer Nachbesprechung gleich nochmal.
Okay, aber, sehr gut.
Ja, Stadionsprecher Stübi hat ja gesagt, einen wie ihn hatten wir hier lange nicht und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
Ja, absolut. Dann komme ich nochmal zu meinem Schlüsselmoment. Der ist ein bisschen vor deinem. Der ist nämlich noch in der ersten Halbzeit und das ist die 43. Minute. Aber ich meine nicht das 1:0, sondern ich meine direkt, was danach passiert. Nach dem 1:0 des HSV ist die Mannschaft wahrscheinlich ein bisschen übereuphorisiert, ein bisschen unaufmerksam. Und auf einmal taucht Mikkel Kaufmann im Strafraum des HSV frei auf. Umkurvt Heuer Fernandes, wo ich auch sagen muss, Ferro hat ein gutes Spiel gemacht, aber in dieser einen Szene macht er, finde ich, keine gute Figur. Zögert, geht dann doch raus, lässt sich dadurch umspielen. Der Winkel ist aber zu spitz für Kaufmann, deswegen er ablegen muss in die Mitte auf Ajan Ibrahimovic und dessen Schuss blockt Luka Vuškovic auf der Linie, der gerade noch das 1:0 gemacht hat. Und das ist deshalb für mich der Schlüssel im Moment, weil fällt hier das 1:1, dann kippt alles. Du bist gerade in so einem Stimmungshoch, nachdem du eine wirklich auch schon in der ersten Halbzeit schwierige Phase überstehen musstest, ganz am Anfang. hast jetzt gerade das Tor geschossen, die Stimmung ist da. Und wenn du jetzt direkt im Gegenzug das 1-1 kriegst, dann kippt alles. Dann kippt das Spiel, dann kippt die Stimmung. Und dann prophezei ich jetzt einfach mal, ehrlicherweise verlierst du dieses Spiel wahrscheinlich sogar. Und deswegen super wichtig, Luka Vučković innerhalb von einer Minute mit zwei wirklich wichtigen Aktionen. Deswegen ist das mein Schlüsselmoment.
Ja, absolut. Also ich meine, er ist auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass es dann zu dieser Szene kommt. Er unterschätzt diesen langen Ball, der da kam, ja dann doch. Er fällt ihm irgendwie so auf den Nacken. Und ja, das mit Daniel Heuer Fernandes, wir müssen nicht darüber sprechen. Wir müssen jetzt nicht die eine Szene rauspicken, in der er vielleicht ein bisschen unsicher war. Er hat ein super Spiel gemacht. Aber dieses zögerliche Rauskommen war ja gegen St. Pauli auch schon mal kurz Thema. Da hat man es nochmal gesehen. Ja, hast natürlich recht. Wenn das dann direkt im Gegenzug fällt, das Tor, das wäre natürlich der maximale Stimmungskiller gewesen.
Dann kommen wir zum Spieler des Spiels. Ben, wen hast du da?
Ja, ich habe Fabio Vieira ausgewählt, ist für mich der präsenteste HSV-Spieler an dem Nachmittag gewesen. Und mir hat vor allem imponiert, dass der zwar zum einen die feine Klinge auf jeden Fall richtig gut zu beherrschen scheint, aber dass er sich auf der anderen Seite eben auch nicht zu schade ist, dahin zu gehen, wo es wehtut. Ne? Also er ist in Pressschläge gegangen, er hat Fouls gezogen, er hat Bälle erkämpft und ist, finde ich, als so Gegenpart zu Rambo in im zentralen Mittelfeld auch wirklich richtig gut aufgehoben gewesen, weil er hat zum einen auch dieses kämpferische Element gezeigt, auf der anderen Seite hat er eben auch diese spielerische Qualität, darüber müssen wir nicht reden, das hat jeder gesehen. Und auch diese Einzelszenen, die er hat, die kein anderer Spieler auf den Platz bringen konnte, das ist sicherlich was Besonderes und es ist meiner Meinung nach nicht, also es ist nicht selbstverständlich, dass jemand, der technisch so gut versiert ist, dann auch kämpferisch so ein hohes Pensum bringt und deswegen ist er für mich auf jeden Fall der Spieler des Spiels.
Vieira, gute Wahl. Diesmal war es für mich extrem schwer, deswegen habe ich ein paar Honorable Mentions aufgeschrieben. Und da war Fabio Vieira bei mir auch dabei. Er ist es bei mir nicht geworden. Ich nenne kurz erstmal noch meine Honorable Mentions. Das andere ist Daniel Heuer Fernandes, den ich einfach nicht zum dritten Mal in Folge nehmen wollte, ehrlicherweise. 1,24 verhinderte Tore, 6 Paraden, starke Leistung. Gerade in Anfangsminuten uns auch durch 2 Paraden da wirklich verhindert, einen frühen Rückstand zu kassieren. Sehr wichtig. Und der andere ist Royan Philippe. Der, finde ich, echt von Woche zu Woche eine spürbare Entwicklung durchmacht und immer besser wirkt, immer besser angekommen wirkt. Dieses Spiel auch wirklich diese Tempo-Umschaltmomente hatte, die zwar nicht alle zum Erfolg geführt haben, aber ich erinnere mich an eine Aktion in der ersten Halbzeit, wo Königsdörfer den Kopfball nicht richtig gedrückt bekommt. In der zweiten Halbzeit, wo sein Ball abgefälscht wird, Königsdörfer zum Abschluss kommt, der Ball knapp drüber geht und dann halt das Tor zum 2-0. Ich glaube, das war für Rayan Philipp auch extrem wichtig, dass er hier trifft zum 2-0 für den HSV. Sind alle aber nicht mein Spieler des Spiels. Ich komme nicht um ihn rum. Mein Spieler des Spiels ist Luka Vučković. Er schießt das erste Tor der HSV-Geschichte nach 7 Jahren. Allein da meinte mein Vater auf der Tribüne schon zu mir, allein dafür muss das werden. Ist aber nicht nur, wie gesagt, er verhindert im Gegenangriff das 1-1 auf der Linie. Er hat insgesamt 14 geklärte Bälle, 2 geblockte Schüsse, 6 gewonnene Luftzweikämpfe und hat sogar noch nach vorne eine weitere Großchance, ein paar Minuten vor dem 1-0 nach einer Ecke. Es war noch nicht alles perfekt. Aber es war schon ehrlicherweise für 18 Jahre ein ganz starker Auftritt. Es gibt ja auch diese App SofaScore, die so eine Analytics-Note vergibt. Da fängt ja jeder Spieler bei 6,0 an und es geht bis 10,0, ist das Allerbeste. Vučković war der drittbeste Spieler in der Bundesliga an diesem Spieltag bei SofaScore mit 9,3. Also das war schon eine starke Leistung, die er da gebracht hat. Analytics natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, das möchte ich dazu sagen, aber auch der Eye-Test im Stadion ist er mir nach Anfangsschwierigkeiten, die aber diese gesamte Mannschaft hatte, sehr positiv aufgefallen. Und es ist natürlich schön, dass ein Vučković mal wieder ein Tor schießt im Volkspark. Oder wie siehst du das?
Ja, emotional ist es natürlich super besonders. Und ich finde es auch gerechtfertigt, ihn hier zu nennen. Für mich war es ein bisschen zu wackelig. Also klar, er ist 18 Jahre alt und welches Standing er offensichtlich auch in der Mannschaft direkt zu haben, scheint das beeindruckend. Aber für mich war Vieira einfach in dem Moment einfach in der Offensive noch ein bisschen präsenter, wie ich das eben schon gesagt hatte. Aber Vučković ist natürlich den man dann als zweites hier auch auf jeden Fall nennen könnte. Ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Wahl.
Dann, wir haben ja jetzt gerade sehr viel gelobt, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen kritisieren. Wir kommen zum Low-Performer des Spiels. Bent, wer hat dich nicht überzeugt?
Ja, wir hatten eben über Noten gesprochen. Auch der Kicker vergibt ja nach Spielen immer Noten und ich bin häufig nicht einer Meinung mit den Noten, die da vergeben werden von den Kollegen. Ich Diesmal sehe ich das aber genauso. Der am schlechtesten benotete Spieler beim HSV aus war mit Omari und den habe auch ich hier als Low-Performer aufgeschrieben. Das ist ein paar wirklich haarsträubende Fehlpässe aufgefallen. Hat, finde ich, auf der rechten Seite nicht so einen sicheren Job gemacht. Kurioserweise wie noch gegen Bayern, da fand ich, da wirkt der irgendwie gefestigter. Und ja, man konnte, das muss man ja vielleicht auch mal hier an der Stelle sagen, auch Heidenheim phasenweise diese Konter nicht so richtig gut beantworten. Und ich glaube, dass gerade über diese rechte Seite mit Guendouzi und Omari, da liegen schon so ein paar Vorstöße, die man auch hätte wegverteidigen können. Ist jetzt auch keine grottenschlechte Leistung gewesen, aber ich habe ihn hier als Low Performer aus der Gruppe ausgewählt, weil ich finde, dass er auch in der Dreierkette neben El Fadli und neben Busquets dann auch doch ein bisschen abgefallen ist.
Nachvollziehbare Wahl mit der Begründung. Mir persönlich ist er nicht so schlimm, bis auf diese eine Aktion, wo er den Ball da in den Fuß spielt, aufgefallen. Liegt aber auch daran, dass er bei mir, glaube ich, auch noch mal ein paar mehr Kredits hat, weil ich sehr überzeugt bin von dem Spieler. Mein Low Performer ist offensiv und ich möchte dazu sagen, ich habe mich wahnsinnig schwer getan. Und das hier ist bitte mit Vorsicht zu genießen, weil er von der Verletzung zurückkam. Aber das ist Jean-Luc Dompé gewesen bei mir. Einfach weil man in vielen Aktionen gemerkt hat, dass er noch nicht da ist, wo er sein kann. Gerade was die Torchancen betrifft. Er hat zwei Torchancen, finde ich, wo er in sehr guter Position, sich selber in sehr gute Position spielt und die dann doch sehr einfach vergibt, ehrlicherweise. Bei der einen Aktion schießt er direkt auf den Torwart, bei der anderen Aktion ist es ein Konter, wo ich mir denke, lauf doch bitte zwei, drei Schritte weiter, dann zieh dann ab, dann steht es hier 3-0. Wirkt ein bisschen überhastet und ich finde, man hat einfach leider gemerkt, dass er noch ein bisschen braucht, um an seine alte Form zu kommen. Er hat aber auch schon phasenweise gezeigt, warum ihn alle im Volkspark so lieben, habe ich hier auch aufgeschrieben. Also, es ist ein Low-Performer in Anführungsstrichen bei mir, weil ich finde, dass keiner so schlecht gespielt hat, dass man ihn hier explizit nennen müsste. Ich war einfach vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von Jean-Luc Dompé, gebe ich ehrlich zu, und habe vielleicht ein bisschen mehr mir erhofft. Muss mir jetzt vielleicht aber auch selbst eingestehen, dass Jean-Luc Dompé wahrscheinlich einfach noch ein paar Wochen braucht, um wieder an sein absolutes Leistungslimit anzukommen.
Ja, ich finde, dass seine bloße Präsenz eigentlich schon Effekt hatte. Also es ist auf jeden Fall mehr passiert, als es noch unter Rössing Lelesit auf der Seite. Und ich glaube auch einfach, dass dieses Zusammenspiel Muheim und Dompé, das ist über die Jahre auch schon so gut eingespielt. Das wird noch wieder auf ein höheres Niveau kommen. Aber ja, wer jetzt erwartet hat, dass er gleich Torbeteiligung und so weiter beisteuert, der ist erstmal enttäuscht worden. Er hat diesen Freistoß, den hat er geschlagen, der hat er so ein bisschen durch die Mauer ja durchgemurmelt vor dem 1:0. Aber ansonsten, ich sehe schon, was du meinst.
Dann kommen wir zum Auf- oder zum Absteiger des Spiels. Bent, was hast du denn, einen Auf- oder einen Absteiger?
Ja, ich habe trotz des Sieges einen Absteiger gewählt und einen, der gar nicht auf dem Platz stand, nämlich Nicolas Capaldo. Ich glaube, dass der es nach dem Heidenheim-Spiel erst mal schwer haben wird, seinen Platz neben Rembeck im zentralen Mittelfeld zurückzuerobern. Er ist einer der Spieler, die in den bisherigen Partien nicht so besonders positiv aufgefallen sind. Er hat meiner Meinung nach auch zu Recht gegen Heidenheim nicht von Anfang an gespielt. Und in dem Fall hat eben Vieira auch für den Moment gezeigt, dass er der Mannschaft besser helfen kann. Ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, wir hatten darüber ja auch geschrieben, dass wir jetzt den vierten Spieltag haben und dass es zum ersten Mal so ist, dass keiner der Kapitäne, die Merlin Polzin vor der Saison ernannt hat, auf dem Platz stand. Miro Muheim hatte an dem Spieltag die Kapitänsbinde um und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das für eine gute interne Hierarchie so zielführend ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wir hatten ja vor der Ernennung der Kapitäne auch schon darüber gesprochen, wen wir wählen würden und waren überrascht über die Wahl, glaube wie viele andere auch. Glaubst du, dass das einen Effekt hat und wenn ja, welchen?
Ich glaube, in der internen Mannschaftshierarchie hat das weniger einen Rieseneffekt wie in der Wahrnehmung nach außen. Einfach weil die Spieler sind ja trotzdem da und Teil der Mannschaft. Aber natürlich wünscht man sich auf dem Platz einen starken Leader. Und ich glaube, dass die HSV-Verantwortlichen allesamt das Trainerteam hier einfach echt einen Fehler gemacht haben, muss man jetzt retroperspektiv sagen. In der Hoffnung vermute ich, dass Arnen Paulsen fitter ist, als er jetzt tatsächlich ist. Oder als er ankam. Und B, dass ein, wie heißt er, ein Capaldo besser noch die Lösung ist, als es jetzt ist und der sich jetzt hat im Endeffekt von dem Fabio Vieira verdrängen lassen, weil das einfach viel besser funktioniert hat. Und Im Nachhinein muss man jetzt einfach sich ehrlich machen und sagen, die Kapitäns-Dreierbesetzung, auch mit einem Jonas Meffert, den man wahrscheinlich reinhaben wollte als altgediegenen Spieler. Und das als dritten Kapitän in Meffert zu nehmen, kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, weil auch für den
Ja.
Mannschaftsrat und so ist es wichtig, so jemanden zu haben. Aber bei der Wahl von Kapitän 1 und 2 müssen wir uns ehrlich machen, es war ein Griff ins Klo, ehrlicherweise. Und ich kann
Ja.
mir vorstellen, dass wir jetzt noch mehrere Spiele Miro Muheim als Kapitän sehen werden, ohne dass er es offiziell ist. Ich meine, wir hatten letztes Jahr die Situation auch, dass ein Ludovic Reis als Stellvertreter fast die ganze Zeit am Ende Kapitän war, weil ein Schonlau einfach nicht mehr gespielt hat. Das ging, aber der war halt auch Co-Kapitän, ne? Muheim ist ja nichts davon. Und ich bleibe dabei, dass ich gesehen habe, was die Idee damals war, auch zu sagen, dass man einem El Fadli und einem Muheim nicht eine doppelte Belastung auf die Schultern packt mit, ist er Bundesliga tauglich und ah ja, muss jetzt auch noch Kapitän sein das erste Mal. Aber man hätte reflektierter sein müssen über den Fitnesszustand eines Yusuf Paulsens und man hätte reflektierter sein müssen nach der Saisonvorbereitung über eine Zusammensetzung des Mittelfelds aus Remberg und Capaldo, was man offensichtlich nicht war, wenn wir ehrlich sind. Und das muss man dem Trainerteam schon ankreiden, dass das eine Fehlperformance war. Ob das jetzt dafür sorgen wird, dass es keine gute Mannschaftshierarchie gibt, da würde ich trotzdem vehement widersprechen. Ich glaube, die Hierarchie ist trotzdem irgendwo da und die findet sich ganz automatisch in so einer Mannschaft. Aber natürlich ist es gut für deine Führungsspieler auch auf dem Platz zu haben und das hat der HSV aktuell nicht.
Ja, also wir sehen es offensichtlich sehr ähnlich. Es ist auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass beim HSV auch in der vergangenen Saison der nominelle Kapitän im Grunde die Führungsrolle nicht mehr auf dem Platz eingenommen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hatte mit Reis dann auch schon jemanden, der ein paar Jahre beim HSV war. Es ist nicht so wie bei Paulsen und Capaldo, die ganz neu gekommen sind. Und du kannst dich auch als Trainerteam jetzt nach 4 oder 5 Spieltagen nicht hinstellen und sagen, ah, wir ändern das Ganze jetzt doch nochmal.
Nee, das kannst du nicht machen.
Es ändert an meiner Meinung trotzdem nichts. Die richtige Besetzung wäre für mich gewesen: Muheim, El Fadli und Daniel Heuer Fernandes. Das wären, denke ich, die gewesen, die dieses Amt hätten bekommen sollen. Vielleicht hätte man noch einen neuen Spieler mit reinnehmen können. So ist es jetzt so gelaufen, dass unter Muheim als Kapitän dann noch der erste Sieg geholt wurde. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass sich das jetzt auch in den nächsten Wochen eventuell erstmal nicht ändern wird.
Ich würde sogar sagen, mir persönlich hätte es gereicht, wenn du einen davon als offiziellen Co-Kapitän ge gesetzt hättest. Dann nimm meinetwegen den Muheim und setz den als Kapitän 2 statt Capaldo. Dann fände ich diese Kapitänsgruppe nämlich gar nicht so schlecht, sage ich dir ehrlich, wie es ist. So wirkt sie jetzt ein bisschen lachhaft. Ich würde mal weitermachen mit meinem Absteiger. Ich habe nämlich auch einen Absteiger des Spiels und auch jemanden, der nicht gespielt hat, weil er verletzt war, aber nicht Nicolas Capaldo. Ich habe Jordan Torunariga. Aus folgendem Grund. Er war jetzt die letzten 2 Spiele verletzt. Die letzte Dreierkette mit Soumahoro, El Fadli, Soumahoro, Vuskovic und Omari ist schiefgegangen. Diese Woche sah das schon über weite Strecken deutlich gefestigter aus. Und man hat mit dieser Dreierkette, Omari, Vuskovic, El Fadli, jetzt ein Spiel gewonnen und einen harten Kampf gezeigt. Und auch wenn du Omari jetzt als Low-Performer hast, trotzdem finde ich, eine richtige Schwachstelle ist er mir auch noch nicht in dieser Dreierkette. Dass man jetzt sagt, man muss ihn jetzt unbedingt rausrotieren.
Nein,
Und
sicher nicht.
ich finde, in der Wahrnehmung, wie ein El Fadli auf dieser linken Innenverteidigerposition gespielt hat und wie ein Torunariga die ersten 2 Wochen gespielt hat, musst du aktuell mit El Fadli gehen, ehrlicherweise. Und Torunariga droht, fürchte ich, jetzt erstmal nach seinem Comeback die Bank. Natürlich kann man das die ersten ein, 2 Wochen noch verkaufen, als der ist noch nicht 100% fit und ein Einsatz über 90 Minuten ist nicht drin. Aber das wird, glaube ich, schon noch Diskussionen für auch um Torunariga nach sich ziehen. Und dadurch ist er für mich der Absteiger dieses Spiels, ehrlicherweise.
Ja, finde ich plausibel. Vor allem, ich glaube, Merle Polzin hat auch vor kurzem erst gesagt, dass er diese Argumentation, ich brauche einen Linksfuß auf dieser Position, dass sie für ihn eigentlich nicht greift. Und da muss man sagen, dann ist eigentlich die Tür offen für El Fadli, ne, auf dieser Position zu spielen. Und ich sehe es genauso wie du, das hat mit ihm schon eine andere Qualität gehabt als jetzt mit Torunariga.
Kommen wir mal unterm Strich zum Fazit, Bent. Was nimmst du mit aus diesem Spiel?
Ja, ich nehme erstmal mit, dass der HSV im System noch nicht hundertprozentig angekommen ist. Aber dass man doch auch mit Tempo offensiven Fußball spielen kann, das war erstmal, glaube ich, ganz gut zu sehen, weil gerade das Tempo, das hat mir in den Spielen davor einfach gefehlt. Es sind nicht mehr so viele Bälle hintenrum gespielt worden, wie das jetzt noch gegen St. Pauli zum Beispiel der Fall war. Da fand ich das ganz extrem. Und Ich glaube, es war insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung, obwohl man sich natürlich eingestehen muss, was Heidenheim da an Großchancen verballert hat, ist wirklich sagenhaft. Also das wird vermutlich in keinem anderen Spiel in dieser Saison nochmal so passieren, auch wie viele freie Abschlüsse sie nicht reingemacht haben. Und da müssen sich die Trainer weiter um eine Lösung bemühen. Aber was sie, was sozusagen das Umschaltspiel zwischen Defensive und Offensive angeht, war das für mich ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, würde ich alles so unterschreiben, Schritt in die richtige Richtung triffst. Der erste Sieg und ein wirklich wichtiger, hatte ich vorhin alles schon gesagt, werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich finde, was auch mein Eindruck ist, ist, dass sich gezeigt hat, dass der Volkspark uns durchaus Punkte holen kann und Punkte gewinnen kann. Sei es ein Unentschieden vielleicht noch gegen eine eigentlich bessere Mannschaft oder auch ein Sieg. Ich war ja auch da. Und es war auf einem ähnlichen Level, ehrlicherweise, die Stimmung wie gegen Ulm, gerade in den letzten Minuten. Die Fans waren voll da, als das Tor von Vuschkovic fällt. So laut habe ich den Volkspark wirklich, glaube ich, das letzte Mal nur oder nur einmal erlebt. Und das war das 2-1 von Königsdörfer gegen Ulm. Ich hatte keine Stimme bis heute, deswegen können wir erst heute am Mittwoch aufnehmen. So. Also es hat gezeigt, so, es gab auch defensiv wieder einige Lücken. Es war insgesamt war es ein okayes, aber kein gutes Spiel, würde ich sagen. So, am Ende zählt, dass du gewonnen hast und dass du den Sieg geholt hast. Der wurde geholt. Die Punkte sind da und diese 3 Punkte sind wichtig und jeder Punkt wird am Ende wichtig sein. Gerade auch welche du als Differenz holst auf deine direkten Konkurrenten. Und du hast jetzt gegen zwei Teams gespielt, würde ich sagen, die wahrscheinlich sich über den weiteren Saisonverlauf erstmal mit dir da unten ansiedeln werden. Heidenheim wahrscheinlich auch den gesamten Saisonverlauf. Gladbach muss man gucken. Und du hast keins der beiden Spiele verloren. St. Pauli sehe ich, bleibe ich dabei nicht als Abstiegskandidat dieses Jahr. So, das heißt, du hast jetzt gegen die direkten Konkurrenten zumindest 4 Punkte schon mal geholt. Das finde ich sehr ordentlich, ehrlicherweise. Und ich habe unterm Strich diesem Spiel eine 2 gegeben. Was gibst du denn, Ben?
Ja, ich bin ein bisschen schlecht, ich bin mit einer 3 minus unterwegs. Ich glaube, da ist noch ein
Ui.
bisschen Luft nach oben, ja.
Ja, der strenge Lehrer hier. Gut. Dann, es wäre ja nicht der HSV, wenn es nicht irgendwie auch der Hollywood SV wäre, ne? Gestern droppte abends die News. Du hast es mir per WhatsApp geschickt. Gleichzeitig bekam ich eine Push-Nachricht von der HSV-App. Noah Katterbach wird degradiert und in die U23 geschickt. Erstmal kurz zur Einordnung für die, die es nicht mitbekommen haben. Es gab gestern am Dienstag ein Statement vom HSV. Alles klingt sehr nach einem Fehlverhalten und nach einer disziplinarischen Maßnahme, anders als es jetzt bei einem Haier oder einem Öztunali war, wo man gemerkt hat, dass die jetzt dort geparkt werden und oder wurden im Fall von einem Haller. Haier. Katterbach, 24 Jahre alt, zu seiner Situation generell beim HSV, hatte sich jetzt gerade erst in Rekordtempo erholt von einem Kreuzbandriss aus dem Wintertrainingslager in Belek in der Türkei. Aber stand halt nur, was Pflichtspiele betrifft, gegen München überhaupt im Spieltagskader und kam auch nicht zum Einsatz. Ist halt so ein bisschen gerade ein Opfer davon, dass Miro Muheim vor ihm steht. Insgesamt, was gibt es zu Katterbach und dem HSV zu sagen? Er kam 2023 zum HSV erst als Laie. Weil er unter Steffen Baumgart in Köln witzigerweise keine Perspektive hatte. Tim Walter wollte ihn unbedingt haben. Er galt als großes Talent, hat auch die Fritz-Walter-Medaille gewonnen gehabt. Wurde dann im Sommer darauf fest verpflichtet, also er kam im Winter. Zog sich dann unter Walter einen Kreuzbandriss zu und konnte nie wirklich eine Rolle spielen. Insgesamt seine Verletzungshistorie, seitdem er beim HSV ist ein Kreuzbandriss, mit dem er 158 Tage verpasst hat. Muskuläre Probleme, mit denen er 29 Tage verpasst hat. Und ein weiterer Kreuzbandriss, mit dem er 171 Tage verpasst hat, was insgesamt dazu führt, dass er fast eine ganze oder eigentlich eine ganze Saison, 34 Spiele insgesamt schon verpasst hat für den Hamburger SV. Das ist echt einiges. Ausgerechnet unter Steffen Baumgart beim HSV hatte er seine stärkste Phase. Man erinnerte sich an das Magdeburg-Spiel, wo er als rechter Schienenspieler auflief und sogar noch getroffen hat. Danach unter Polzin war er wieder außen vor, beziehungsweise nur Joker hinter Muheim. Und dann folgte der Kreuzbandriss. Und jetzt nun also die Suspendierung wegen Fehlverhaltens. Ich glaube, man kann nur sagen, es ist, Noah Katterbach ist eigentlich ein guter Junge, wie man ihn so wahrnimmt von außen. Und man kann nur hoffen, dass er sich zusammenreißt. Man weiß natürlich die Hintergründe nicht. Deswegen wollen wir darüber jetzt gar nicht sprechen, Bent, aber wir wollen zumindest mal kurz sprechen. Profis als Disziplinarmaßnahme in die U23 schicken. Ist das in deinen Augen der richtige Weg?
Ich finde es schwierig zu beurteilen. Also, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal beim HSV, dass das da passiert. Das ist bei anderen Vereinen auch schon passiert, auch mit ähnlichen Strafen verbunden gewesen. Wir können über die Gründe jetzt hier nur spekulieren und das wollen wir nicht tun. Ich glaube, dass sich Spieler von von so einer Degradierung häufig dann nicht mehr so richtig gut erholen. Also ich glaube, dass er dadurch seinen Stand in der Mannschaft eher noch runtergeschraubt haben dürfte. Und ja, mir fällt es relativ schwer, da jetzt eine fundierte Einschätzung zu geben, wie das weitergehen will. Klar, manchmal kommen dann auch Spieler wie der Phoenix aus der Asche nochmal wieder zurück und da sagt man, ja, der hat seine Lehren daraus gezogen und ist jetzt quasi geläutert und vielleicht spielt er dann irgendwann aus dem Nichts wieder eine Rolle. Aber ich glaube, erstmal wird das auch über diesem Spieler hängen.
Ja, fürchte ich auch. Also er wird jetzt im US-Sport sagt man gerne den berühmten Chip on his shoulder haben. Also er wird bei den Medien immer jetzt der Typ sein, erstmal diese Saison, der degradiert wurde. Aber es ist natürlich auch eine Chance für ihn und wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Vielleicht, wie du sagst, war das wirklich so hart, dass man da jetzt nicht drum rumgekommen ist und dass man auch mal ein Exempel statuieren musste, auch vielleicht für den Rest der Mannschaft. Weil es geht ja eigentlich nur darum, zusammen als Mannschaft, egal ob man spielt oder nicht, das Ziel Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Und wenn du natürlich einzelne Spieler hast, die dann nicht da mitziehen, ich weiß es jetzt nicht, ne? Das ist alles Mutmaßung und Spekulation, da musst du es machen. Was ich insgesamt nur sagen kann, ist, dass es immer unglücklich ist, wenn sowas passieren muss, ehrlicherweise, wenn man es nicht hinter den Kulissen geklärt bekommt und so einen nach außen getragenen Move machen muss. Und man kann nur für alle Seiten hoffen, dass es sich regelt. Und im speziellen Fall Noah Katterbach muss man sagen, dass Noah Katterbach dafür, wie er mit in der Jugend gestartet ist, eine ganz bittere Karriere bisher hat. Natürlich auch von Verletzungen geprägt, aber sowohl bei Köln als auch beim HSV hat er nie wirklich einen Fuß auf die Straße setzen können und man kann nur für ihn hoffen, dass ihm dieser kleine Reset vielleicht, dass er vielleicht dafür sorgt, dass er jetzt endlich in Tritt kommt.
Man muss ja auch sagen, die Vereinsverantwortlichen hatten es jetzt leicht, weil er sportlich auch keine Rolle gespielt hat. Man stellt sich jetzt vor, es wäre ein Stammspieler gewesen, was hätte man mit dem gemacht? Also eventuell hätte man den nicht degradiert, hätte nur gesagt, ja, der muss jetzt hier eine saftige Geldstrafe zahlen und dann geht es aber trotzdem weiter, weil wir einfach auf den sportlich nicht verzichten können. Aber jetzt ist es hier natürlich anders. Und ich glaube, dass man irgendwie so generell auch dann über diese Strafen vielleicht gar keine Überlegungen anstellen kann, weil das immer dann von Fall zu Fall entschieden wird. Deswegen,
Genau.
aber ich schließe mich da an, hoffentlich kommt er irgendwie nochmal in die Spur, weil bisher hatte er auch viel Pech in seiner Karriere.
Ja, das stimmt. Dann, ich habe vorhin die Anspielung gemacht, auf den Mittelfinger und die Papierkugel, weil wir hätten eigentlich am Wochenende das Wiedersehen mit Steffen Baumgart gehabt, mit dem letzten Trainer, mit der Ex, das Wiedersehen sozusagen, bei Union Berlin. Er ist jetzt aber gesperrt, Ben, ne?
Genau, zum Wiedersehen kommt es nicht. Sonntag 19:30 Uhr, spielt der HSV zum ersten Mal seit mehr als 6 Jahren an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick beim ersten Fußballclub Union, der sportlichen Nummer 1 in der Hauptstadt. Neue Anstoßzeit für den HSV, denn die DFL hat die Sonntagsspiele um 19:30 Uhr erst zur Saison 2021-22 eingeführt. Das ist für Hamburg also eine Premiere. Und eine Premiere ist die Paarung Union Berlin gegen den HSV auch als Bundesligaspiel. In der ersten Liga standen sich die Vereine noch nie gegenüber. In der zweiten Liga, genau gesagt in der Saison 2018, 2019 zweimal. Das Hinspiel im Volkspark ging 2-2 aus und das Rückspiel haben die Eisernen dann beim letzten Auftritt des HSV an der Alten Försterei mit 2-0 gewonnen. Und am Sonntag trifft der HSV als aktueller Tabellen-15. auf die Berliner als Tabellen-10. und eben ohne ihren Trainer Steffen Baumgart, der nach einem kleinen Ausraster beim 4-3-Erfolg in Frankfurt vom DFB jetzt für ein Spiel gesperrt worden ist. Ja, er hat sich da so ein, zwei Dinge geleistet, war mit einer Elfmeterentscheidung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so einverstanden, hat dann noch gegen eine Papierkugel getreten, die Teil der Frankfurter Choreo war. Und ja, wird es allerdings auch nur für das Spiel gegen den HSV nicht auf der Trainerbank sitzen. In dem Sinne schauen wir mal auf den Gegner, schauen wir auf die, die auf jeden Fall dabei sein werden und erstmal auf das, was bei Union vor der Saison auf dem Transfermarkt passiert ist. Wir werden das jetzt einfach heute nochmal machen und dann im Laufe der Saison, aber wird sich das so ein bisschen auch ausschleichen. Ja, Leistungstrainer Benedikt Hollerbach hat die Hauptstadt in Richtung Mainz verlassen, auf den wir da auch so dann im übernächsten Spiel zu Hause treffen. Ivan Pretein, der sich bei Union in der vergangenen Saison nicht durchsetzen konnte, spielt jetzt wieder in der zweiten Bundesliga, aus der Berlin einige HSV-Fans noch kennen. Er ist jetzt beim ersten FC Kaiserslautern unter Vertrag, hat da in 4 Spielen schon 5 Tore geschossen. Und der 15-fache Nationalspieler Kevin Volland ist zu seinem Jugendverein 1860 München zurückgekehrt. Für HSV-Fans möglicherweise am interessantesten, auch mit Laszlo Benes wird es nicht zu einem Wiedersehen kommen. Er spielt im Transferfenster erstmal auf Leihbasis in die Türkei zu Kayserispor gewechselt. Ja, Lazi war immer mal wieder kurz Thema, ob er nicht zum HSV zurückkommen könnte. Hart ist dieses Gerücht nie geworden. Er selbst hat auch so einige Dinge gesagt, aber es ist eben dazu nicht gekommen. Auf der Zugangsseite hat Union-Stürmer Andrej Ilic nach Leihe vom OSC Lille fest verpflichtet. Fest verpflichtet haben die Köpenicker auch Ilias Ansah vom SC Paderborn und Oliver Berg von Werder Bremen. Alle drei, muss man an der Stelle vielleicht schon mal sagen, haben im vergangenen Spiel gegen Frankfurt wirklich starke Leistungen gezeigt. Berg traf dreifach. Über den wird noch zu reden sein. Weitere nennenswerte Neuzugänge bei den Unionern sind der aus der HSV-Jugend stammende Derek Köhn von Werder, respektive von Galatasaray. Dort war er ausgeliehen. Und natürlich Mathieu Raab, unser ehemaliger Torwart, auch aus Zweitliga-Zeiten bei Union ist Matze, wie er beim HSV ja genannt wurde, derzeit Nummer 2 hinter Stammtorwart Frederik Renau. Ja, was erwartet den HSV taktisch? Steffen Baumgart ist zur neuen Saison wieder zur Dreierkette in der Defensive zurückgekehrt, nachdem er ja nach seinem Start bei Union kurz in der Viererkette gespielt hatte. Die Dreierkette ist von vielen Spielern flankiert. Das hat er beim HSV ja damals auch versucht. Und anders als zu HSV-Zeiten hat er diesmal, denke ich, auch grundsätzlich die Spieler dafür, um dieses System zu spielen. Tom Rothe, Leopold Querfeldt, das sind junge, auch spielerisch stark ausgebildete Innenverteidiger, die mit Danilo Doki oder Diogo Leite dann jeweils auch einen erfahrenen Mann an ihrer Seite haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass Union in der bisherigen Saison die Mannschaft ist, die am meisten Gegentore kassiert hat, nämlich 11, und die auch schon 3 Elfmeter gegen sich bekommen hat. Da lief bislang also noch nicht alles zusammen. Und vielleicht können wir kurz darüber sprechen, Tim. Auch bei uns ist ja eine Dreierkette diesmal auch ganz neu formiert worden, zum Teil auch mit jungen Spielern. Rothe und Querfeldt sind bei Union auch junge Spieler. Siehst du da Parallelen zu dem, was beim HSV gerade passiert?
Ja, aber nicht in Bezug auf die Dreierkette. Ich glaube einfach, dass du, ich meine, Tom Rothe kam ja, hat seine stärkste Phase bei Kiel in einem Viererkettensystem gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Austria, nee, von Rapid, von der Rapid kam der, glaube ich, ne? Der Querfeld kam, glaube ich, von Rapid Wien, wie Rapid spielt. Aber ich gehe, ob du jetzt Dreier- oder Viererkette spielst, ehrlicherweise, in den meisten Formationen ist es eh so, dass je näher du zum Tor kommst, desto eher agierst du mit drei Spielern, weil der Sechser in die Innenverteidigung droppt, auch mit einer Viererkette. Dann mit der Fünferkette ganz hinten auf der letzten Linie. Ich glaube, das Ding liegt eher an jungen Verteidigern, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, beim HSV haben wir mit Omari, mit Vuskovic und wenn wir an die Vollkatastrophe in München denken, auch mit Soumahoro, sehr junge Spieler schon gesehen. Und bei den Unionern ist das mit Querfeld und mit einem Tom Rothe genauso. Junge Spieler, die letzte Saison schon echt gute Momente hatten, aber auch schon letzte Saison beide echt schlechte Momente. Und ich glaube, das gehört zu jungen Spielern einfach dazu. Und das ist, glaube ich, das Problem beider Mannschaften ist, dass sie junge Kader haben. Gerade was die Defensive betrifft. Union noch mit ein paar erfahreneren Spielern, du hast sie auch genannt, mit einem Döki und einem Leit und auch einem Trimmel auf der anderen Seite, der auch teilweise noch spielt. Hast du da noch jüngere Spieler? Aber das Problem ist natürlich, junge Spieler machen Fehler und junge Spieler müssen auch Fehler machen. Aber das führt natürlich schnell zu Gegentoren. Und im Fall von Union ist natürlich dann, kommen die 11 halt auch zustande, wie du schon richtig sagst, durch die 3 Elfmeter. Wenn du die abziehst, bist du bei 8, dann bist du, glaube ich, so, was so die untere Tabellenhälfte betrifft, relativ im Normalfeld unterwegs. Ich glaube, der HSV hat auch 8 Gegentore, wenn ich mich
Ja.
nicht irre. Ja, genau. So, also da bist du doch relativ normal für den Saisonverlauf unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, dass Steffen Baumgart Mannschaften immer anfällig sind für viele Gegentore, weil er schon immer dieses gespielt hat, ich spiele meinen Stiefel und dann kassiere ich halt auch mal eins. Und das war auch schon unter dem HSV ein Problem, das war in Köln ein Problem, das hat in der Paderborn-Saison hat er, glaube ich, eine der Bundesliga-Saisons gespielt von den Aufsteigern mit den meisten Gegentoren. Ist jetzt nicht überprüft, aber so, ich meine mich daran so zu erinnern. Und ich glaube, das Problem zieht sich einfach bei Union fort und deswegen ist die Parallele einfach junge Verteidiger.
Man muss auch sagen, so eine ganz konkrete Schwachstelle konnte ich nicht feststellen. Ich bilde mir ein, dass Union schon so ein, zwei Problemchen bei der Verteidigung von Flanken hat, die jetzt quasi als hohe Bälle reinkommen. Auch bei den zweiten Bällen sind sie häufig nicht an erster Stelle dran gewesen und vielleicht könnte das auch diesmal dafür sprechen. Wir haben es letzte Folge auch schon gesagt, mit einem Robert Glatzel zu spielen, ne? Also werden wir vielleicht gleich, wenn wir über die mögliche Startelf sprechen, um nochmal zu kommen. Sprechen wir noch kurz weiter über Union, also die Dreierkette. Das ergibt sich dann taktisch häufig entweder in einem 3-4-2-1 oder auch in einem 3-5-2. Gegen Dortmund hat Steffen Baumgart tatsächlich mit einer Doppelspitze vorne gespielt aus Ansa und Ilic. In der Regel ist es Ilic alleine, der dann nach vorne wirbelt. Ansa kommt dann über den Flügel, ist ein unfassbar schneller Spieler, der jetzt auch schon, ich glaube, 4 Tore hat er schon geschossen. Das ist ein Mann, auf den der HSV auf jeden Fall Acht geben muss. Genauso ist es bei Ilic auch. Und Oliver Berg, über den haben wir gerade eben, ich habe ihn gerade schon angesprochen, kam von Werder Bremen. Bremen hätte ihn gerne behalten. Er ist aber zu Union gewechselt und ja, es hat zum einen Tempo, aber hat auch so, er ist auch eher ein kantiger Spieler, der kann sich auch gut durchsetzen. Auf den wird der HSV auch achten müssen. Vielleicht können wir noch kurz über die Schienenspieler sprechen. Steffen Baumgart hat bisher auf der linken Seite mit Robert Skov gespielt, der aber jetzt gegen Frankfurt angeschlagen ausgefallen ist. Deswegen hat Köln gespielt. Und auf der rechten Seite interessanterweise mit Trimmel, den du schon angesprochen hast, der 38 Jahre alt ist und dafür also einen unfassbar fitten Eindruck noch macht. Das fällt eigentlich überhaupt nicht auf, dass er alterstechnisch den anderen Spielern dann schon etwas enteilt ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass der gegen Dompe spielt, ich glaube, da hätte man vielleicht eine Chance, auch als HSV über diese linke Seite durchzukommen. Zum einen mit Trimmel und dann noch mit dem jungen Querfeld, der dann auf der Seite spielen wird. In der Dreierkette können wir die Rückkehr von Tom Rothe erwarten. Er war rot gesperrt zuletzt. Ich denke, dass er wieder in die Dreierkette rutschen wird. Zur Personalsituation können wir nicht so viel sagen. Wir nehmen jetzt auf vor den Pressekonferenzen beider Mannschaften. Bei Union, wie gesagt, interessant, ob Skov wieder fit ist. Und eben die Rückkehr von Tom Rothe nach Rotsperre beim HSV. Sind Paulsen und Tore in der Regel Stand jetzt weiter fraglich. Und ja, Luka Vucevic hat sich zum Glück nicht seine zwei Finger gebrochen. Können wir kurz erklären. Er hatte gesagt, dass er nach der vergebenen Großchance die Ecke, die er aus 4 Meter übers Tor geballert hat, dass er da aus Frust mal schnell den Pfosten traktiert hat mit der Faust und dachte, er hätte sich zwei Finger gebrochen. Da wäre eine Verletzung aus früheren Tagen wieder aufgebrochen, was in des Wortes ist es aber nicht. Sie sind offensichtlich nur gestaucht. Und Stand jetzt gibt es auch keine Überlegung, dass er ausfallen sollte. Ja, Union, du hast es gerade eben auch gesagt, eine Mannschaft, die auch eher agiert. Sie spielen zu Hause, es ist ein Flutlichtspiel. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie den HSV anlaufen werden. So als Roundup, wie würdest du Union erwarten? Was sind so, weiß nicht, noch zwei, drei Schlagwörter, die dir vielleicht einfallen würden?
Gallig, ehrlicherweise. Die alte Försterei ist, glaube ich, so ein Stadion, was sich anstachelt. Mit den vielen Stehplätzen. Es ist eine hitzige Atmosphäre. Eine sehr nicht wohlwollende Atmosphäre für den HSV, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger gallig als sonst, einfach weil der kleine Giftzwerg an der Seitenlinie fehlt, ohne das böse zu meinen. Aber Steffen Baumgart ist nun mal für mich der Inbegriff von diesem Wort, in seiner Art, wie er coacht. Ich glaube, dass Union sehr versuchen wird, mit langen Bällen auf ihre schnellen Leute zu arbeiten. Da vorne, und die haben sie, und da muss der HSV echt aufpassen. Auf dem Berg, auf dem Ansa, die in bestechender Form sind beide, muss man ehrlicherweise sagen. Berg jetzt am vergangenen Sonntag, Ansa die Spiele davor. Und ich glaube, der HSV Union wird ähnlich wie es Heinheim und Co. gemacht hat, dem HSV auch gerne mal den Ball überlassen. Und dann auf die schnellen Umschaltmomente setzen, weil auch Heidenheim hat wieder gezeigt, dass wir mit diesen schnellen Umschaltmomenten nicht gut klarkommen. Und hier muss der HSV jetzt echt langsam mal Lösungen finden, sonst hat man so ein Allgemeinrezept, um den HSV zu entschlüsseln. Und genau, so erwarte ich Union Berlin.
Man muss ja sagen, Paul Ziehen war ja auch Co-Trainer unter Baumgart. Nun hat er das System im Vergleich zu damals umgestellt. Die Spieler sind auch weitestgehend neu. Das heißt, er wird jetzt so viele Insights auch aus seiner Zeit beim HSV nicht mehr mitbringen, um den HSV irgendwie knacken zu können. Aber du hast natürlich recht. Es wäre jetzt an der Zeit, dass man vielleicht mal ein bisschen variabler wird, was so Spielideen angeht. Und ja, ich bin gespannt. Man hat gesehen gegen Frankfurt auch, wie eiskalt und wie schnell die auch Fehler bestrafen. Ne? Also so einfache Fehler sind dann auch, muss man abstellen, was der HSV gegen Heidenheim auch nicht immer geschafft hat. Und was dem HSV vielleicht zugutekommt, auch vielleicht zu Frankfurt. Frankfurt hat natürlich zu Hause gespielt, die standen die ganze Zeit hoch und die haben die einfach eiskalt ausgekontert. Ich glaube, dass HSV insgesamt tiefer stehen wird und dann vielleicht auch nicht so konteranfällig sein wird, wie das Frankfurt jetzt an dem Tag war. Und ja, wir werden es sehen. Gut, ich glaube, wir können dann übergehen zu unserem Aufstellungstipp, ne? Willst du vielleicht mal
Yes.
anfangen oder wir machen das wieder Spieler für Spieler, wer wen hat?
Gerne Spieler für Spieler. Im Tor habe ich wenig überraschend Daniel Heuer-Fernandes. Ich glaube,
Ja.
nach dem Heidenheim-Spiel hat er sich nur noch mehr gefestigt, ehrlicherweise. Wie sieht denn deine Dreierkette aus?
Im Grunde genauso wie die letzte auch.
Omari, Vuskovic, El Fadli habe ich hier auch. Dann die Viererreihe davor. Von rechts beginnt, wen hast du da?
Ja, ist für mich auch identisch.
Ja, ich gehe da voll mit. Ich glaube, gerade aktuell solltest du das, was funktioniert, einfach erhalten. Deswegen habe ich auch Gosho, Vieira, Remberg und Muheim. Jetzt wird es spannend, ob es noch eine Änderung gibt im Vergleich zu Heidenheim. Hast du eine?
Ja, also wir hatten ja damals beide auch schon auf Robert Glatzel getippt und ich würde auch diesmal auf ihn setzen. Also ich denke, dass er spielen wird. Ich glaube, dass wir dann über Linksaußen mit Dompe spielen werden und ich glaube, dass Rechtsaußen Rayan Philippe wieder den Startelf-Platz bekommen wird.
Ich bin bei Philipp und Dompe voll bei dir und ich bin auch bei dir, dass ich auch gerne Robert Glatzel spielen sehen würde. Der muss irgendwas gemacht haben. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich fürchte, Königsdörfer wird wieder auflaufen. Ich fürchte, das können wir uns noch und nöcher aktuell wünschen, dass Robert Glatzel spielt. Ich glaube, Merlin Polzin ist ziemlich festgelegt auf Königsdörfer als Mittelstürmer. Und was man, finde ich, gesehen hat jetzt gegen Heidenheim war halt, dass sie mehr wie so eine Art Doppelspitze, ich habe es vorhin schon gesagt, agieren. Also, dass ein Guardiola sehr hoch rückt, während ein Muheim eher ins zentrale Mittelfeld rückt und du dann eine Viererreihe in der letzten Linie hast, in der offensiven Linie aus einem Goschow, wenn man von rechts geht, Philipp, Königsdörfer und Dompe. Dahinter die beiden spielstarken Muheim und Vieira und einen Remberg, der absichert. Und das hat halt gegen Heidenheim zumindest offensiv ganz gut funktioniert. Ist halt die Frage, ob Polzin jetzt das weitermacht, weil er sagt, es hat gut funktioniert, oder ob er, wie du sagst, auch sagt, die sind anfällig bei Flanken. Vielleicht bringe ich da einen Robert Glatzel rein. Wir werden es sehen. Ich würde ihn gerne sehen. Ich denke es nur nicht. Dann müssen wir noch ein Ergebnis tippen, ne? Wie geht's aus, Bent? Sonntag, 19:30 an der Alten Försterei.
Für 1:0 HSV.
Ich glaube auch, dass wir was mitnehmen. Ich fürchte, wir gewinnen nicht. Ich habe 1:1 getippt. Aber auch damit wäre ich, und ich glaube, man kann unterm Strich sagen, wenn das jetzt ein Unentschieden wird, könnte man damit gut leben, ehrlicherweise, mit den 5 Punkten, die man dann hat nach 5 Spielen.
Ja,
So.
schon. Ich meine, Union hat Stuttgart und Frankfurt geschlagen. Das ist ja auch keine Laufkundschaft.
Nee.
Und ja, ist sicherlich auch eine der Mannschaften, die in Topform dann auch dem HSV natürlich enteilt sind.
Aber nichtsdestotrotz will ich das gewinnen.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, dann kommen wir noch zu unserer Abschlusskategorie Moin Mädels und gucken mal wieder auf die HSV-Frauen. Das war eine schwere Woche für die HSV-Frauen, ehrlicherweise. Es war so der erste Rückschlag, wenn man das so nennen möchte, gegen die etablierten Bundesligisten aus Freiburg. Heißt es am Ende deutlich 2:6. Das Ergebnis täuscht aber ein bisschen. Die HSV-Frauen hielten über weite Strecken gut mit. Bis zur 82. Minute stand es nur 3:2. Für Freiburg. Dann kam ein Dreifachschlag binnen 10 Minuten und am Strich ist es eine verdiente Niederlage. Für mich ein paar Tore zu hoch und deshalb auch ehrlicherweise kein Grund zur Panik. Man steht mit 2 Punkten auf Platz 10 und hat auf die Abstiegsplätze immer noch Punkte Vorsprung, ein beziehungsweise zwei. Also man hat da noch ein bisschen einen gewissen Puffer, den die Mannschaften da unten, Jena und Köln sind es jetzt in dem Fall, auch erstmal aufholen müssen, die auch sehr schwach in die Saison gestartet sind. Jetzt geht's gegen RB Leipzig in Leipzig, Donnerstag 19 Uhr, also morgen, wenn ihr das hört, ist Anstoß. Es ist also englische Woche gerade im Frauenfußball. Gestern haben zum Beispiel die Bayern-Frauen schon gespielt. Man trifft da unter anderem auf eine alte Bekannte mit Lisa Baum, 18 Jahre alt, die noch letzte Saison in der zweiten Liga für den HSV kickte, die wir beide Band ja auch noch gesehen haben im Stadion. Außerdem, wen man vielleicht noch kennen könnte, einige von euch, die die EM verfolgt haben, ist Stürmerin Giovanna Hoffmann. Die gerade in den K.O.-Spielen dann von Nationaltrainer Wück öfter mal eingesetzt wurde als Stoßstürmerin. Bent, ich habe jetzt weniger eine Sache zu den HSV-Frauen, aber vielleicht kann man darüber kurz reden. Es ist gerade so ein bisschen so eine kleine Diskussion, wenn man den Frauensport ein bisschen verfolgt, aufgekommen, weil es Äußerungen gab. RB Leipzig wird ja bei den Männern oft sehr schnell als sportlich als das Böse verkauft. Auch aus Gründen, die uns allen bekannt sind. Und Spieler, die zu RB Leipzig wechseln, haben dann oft, oder Trainer haben oft ihre Reputation verloren. Im Frauensport hingegen ist jetzt so die Gegenargumentation, musst du dahin gehen, wo du das meiste Geld kriegst, ehrlicherweise. Und das ist in Deutschland nun mal sind Vereine wie Bayern, Wolfsburg oder halt auch RB, wo halt auch die Bedingungen am besten sind. Muss man da einen doppelten Standard anlegen und das bei den Frauen anders bewerten, wenn jemand zu RB geht, wie jetzt eine Lisa Baum, als bei den Männern?
Also ich finde es schwierig. Ich glaube, dass das Gehaltsgefälle unter den Vereinen sicherlich bei den Frauen größer ist. Also du kriegst bei Leipzig sicherlich auch dann prozentual deutlich mehr Geld, als es jetzt bei anderen Vereinen ist. Ich finde trotzdem, dass man das nicht zu sehr unterscheiden sollte. Also auch bei den Männern werden sicherlich bei RB Leipzig andere Gehälter gezahlt werden können, als das bei anderen Vereinen der Fall ist. Und letztendlich ist auch die Frauenabteilung von RB Leipzig ist sozusagen aus diesem Konstrukt ja auch mit entstanden. Deswegen würde ich sagen, ich würde da nicht so doll differenzieren wollen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gerade für junge Spieler, man hat ja auch zeitweise gesagt, diese RB-Schule, das ist tatsächlich auch eine Schule, die es Spielern ermöglicht, nochmal zu wachsen und sich dann auch sozusagen nochmal anders fortzubilden. Deswegen, ich will das jetzt nicht hundertprozentig verdammen im Fall des Frauenfußballs, aber ich würde da jetzt nicht so hundertprozentig differenzieren wollen. Ich weiß nicht, du siehst es ein bisschen anders, glaube ich, ne?
Ja und nein. Also, ich gebe dir recht, dass das RB natürlich auch bei den Herren in einem anderen Segment ist. Warum ich einer Lisa Baum weniger böse bin, als ich es jetzt, keine Ahnung, einem Jean-Luc Dompé wäre, wenn der nächstes Jahr zu RB geht, ist einfach der Fakt, du musst als Frau auf der einen Seite natürlich aufs Geld gucken. Ich meine, die verdienen immer noch deutlich weniger als die Männer. Und musst dann halt auch dahin gehen, wo du gut verdienst. Auf der anderen Seite, und das war auch das, womit ich habe ein Video gesehen, wo ein weiblicher Ex-Profi sich geäußert hat zu diesem Spiel und also diesem Wechseln und meinte, dass sie auch zu RB gegangen ist aus bestimmten Gründen, die halt auch unter anderem sowas sind, wie dass es schon drauf ankommt, ob du einen MRT-Termin am nächsten Tag hast, weil du einen Verein hast, der gut strukturiert ist und der mit einem Klinikum dann vielleicht zusammenarbeitet oder so, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Oder ob du darauf 3 Monate warten musst oder 6 Wochen oder so. Und ich glaube, das ist auch ein großes Ding, warum diese großen Vereine und auch teilweise diese sehr kommerziellen Vereine, RB, Wolfsburg, auch im Frauenfußball anders vielleicht zu bewerten sind, weil die Spielerinnen unter anderem auch dahin gehen, weil die Bedingungen einfach besser sind, ehrlicherweise. Und es immer noch Vereine gibt, auch in der ersten Liga bei den Frauen, wo die Bedingungen noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welcher Form das auf den HSV zutrifft, aber auch beim HSV muss man sagen, dass sie bis letztes Jahr auf einem Trainingsplatz gespielt haben, ne? Also man kann das, ich kann das schon verstehen und ich finde, dass man insofern vielleicht einem weiblichen Profi weniger böse sein sollte, wenn dieser Wechsel zur RB passiert, als einem männlichen.
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Es ist sicherlich auch nicht so emotional aufgeladen, wie das jetzt bei den Männern ist. Also klar, ein Wechsel jetzt von Jean-Luc Dampier zum Beispiel zu RB Leipzig, das wäre schon schwierig.
Das stimmt. Wie gesagt, unsere Frauen dann morgen im Einsatz, 19 Uhr. Schaut da gerne mal rein. Ich meine, der HSV spielt zu dieser Uhrzeit nicht bei den Männern und es ist Europa League, aber trotzdem, selbst wenn ihr Europa League gucken wollt, macht es euch gerne als Second Screen an, unterstützt unsere Frauen. Wird, glaube ich, ein schweres Spiel, ehrlicherweise bei RB Leipzig, die auch noch nicht so gut reingestartet sind, aber jetzt schon seit ein paar Jahren in der Bundesliga kicken. Also von daher, das wird interessant und es wird auch interessant zu sehen sein, das Wiedersehen mit Lisa Baum. Gut, Bernd, würde ich sagen, binden wir die Woche ab, schauen am Wochenende, wie sehr Baumgart in der Loge am Explodieren ist und sprechen nächste Woche hier wieder, oder?
Ja, so machen wir es. Neue Anschlusszeit, wieder eine Einzelspielzeit für den HSV. Der HSV bekommt von der DFL wieder die alleinige Bühne am Sonntagabend.
Ja, so gehört sich das aber auch, finde ich. Ich meine, wir sind
Absolut.
einer der reichweitenstärksten Vereine, dann haben wir uns das auch irgendwo ein bisschen verdient, auch wenn es natürlich nervig ist. Aber ganz ehrlich, an einem Sonntag, 19:30 Uhr, bist du 22 Uhr auch im Bett, kannst am nächsten Tag trotzdem entspannt zur Arbeit, wenn du natürlich nicht gerade Auswärtsfahrer bist. Für die ist das natürlich eine beschissene Uhrzeit, das muss man auch ehrlich sagen. Aber wir wünschen euch allen viel Spaß beim Spiel. Wir hoffen natürlich alle auf ein Erfolgserlebnis und hören uns nächste Woche wieder. Das war
Glauben
eine
wir es.
Halbzeit HSV. Genau.
Ciao,
Das war
ciao.
eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.